Der Winter zieht ins Land und mit ihm der erste Schnee. Doch kaum hat man eine der verlockenden Flocken mit dem Mund gefangen, da wird man auch schon schwanger. Dumm gelaufen, vor allem dann, wenn der eigene Mann sich nicht einmal in der Nähe von besagtem Schnee aufgehalten hat. In der heutigen Folge von Podcastle diskutieren
Johannes,
Nina,
Henrik
und Jens
an der Tafelrunde, stillschweigend moderiert von mir, Anna, damit wir uns nicht erneut in stundenlangen Wortspielen verstricken. Heute geht es um das Schneekind, ein kurzes mittelhochdeutsches Märchen aus dem 13. Jahrhundert, das uns in zwei Fassungen überliefert ist, die wir im Folgenden vergleichen vorstellen möchten. Doch genug der einleitenden Worte. Lasst euch nun in den ersten Teil der befremdlich schönen Erzählwelten des Schneekinds entführen. Gelesen in der Fassung A von Peter Glasner.
Das Schneekind. Fassung A. Ein Kaufmann hatte eine Frau, die liebte er wie sein Leben. Dass sie ihn liebe, sagte auch sie. Aber die aus dem Herzen kommende Wahrheit war das nicht. Es war vorgetäuschte Liebe. Eines Tages begab es sich, dass er nicht mehr bleiben wollte und mit seinen Waren auszog, um Geld zu verdienen. Er begab sich hinaus auf die Fluten des Meeres, wie es heute noch viele Kaufleute tun. Da kam er in ein fremdes Land, in dem er gute Geschäfte machte. Um Geld zu verdienen, blieb er 3 Jahre dort, und er kam erst wieder nach Hause, als das 4. Jahr zu Ende ging. Seine Frau empfing ihn freundlich, ein kleines Kind ging an ihre Hand. Da fragte er danach, wem dieses Kind gehöre. Sie sagte, »Herr, mich verlangte nach dir. Da ging ich in mein Gärtlein, ein wenig Schnee warf ich mir in den Mund. Da spürte ich deine Liebe und empfing dieses Kind. Bei Gott, es ist das Deine.« »Tja, du magst recht haben. Wir wollen es großziehen«, sagte der Mann. Er ließ sie das auch später nicht merken, dass er ihre betrügerische Liebe erkannte. Kannt hatte über mehr als 10 Jahre hin. Er unterrichtete das Kind mit der Zeit in der Jagd mit Habichten und Hunden, im Schachspiel und im Umgang mit Vögeln, in Vergnügungen von mancherlei Art, mit Anstand sprechen und schweigen. Das Spiel mit Harfe, Rotte und Geige und vielerlei Saiteninstrumenten und viele andere Unterhaltungen. Eines Tages aber ließ er die Diener die Schiffe wieder ordnungsgemäß ausrüsten, mit Speisen, wie es üblich war. Den Schneesohn nahm er mit. Er fuhr hinaus auf das wilde Meer, die Wellen warfen ihn hin und her, sie verschlugen ihn in ein schönes Land, wo er auf einen reichen Kaufmann traf. Der fragte ihn gleich danach, wo seine Ware sei. Darauf wurde der Schneesohn angeboten Für 300 Mark kaufte er ihn. Das war viel Geld. Außerdem erwarb er sich große Achtung, weil er sich nicht so weit betrügen ließ, dass er den kleinen Bastard großgezogen hätte. Der Kaufpreis brachte ihm so viel ein, dass ihn das doppelt entschädigte. Nun blieb er dort nicht länger. Vergnügt fuhr er gleich nach Hause. Seine Frau kam ihm entgegen. Freundlich empfing sie ihn. Sie fragte ihn, wo ist das Kind? Er antwortete, der Wind hat mich hin und her geworfen auf dem wilden Meer. Dabei wurde das Kind nass und wurde auf der Stelle zu Wasser. Denn ich habe ja von dir gehört, dass es aus Schnee entstanden ist. Wenn aber stimmt, was mir berichtet wird, dann musst du ihn nicht beklagen. Kein Wasser strömt so stark, dass es nicht zurückkommt binnen Jahresfrist zu der Quelle, aus der es entsprungen. So musst auch du mir glauben, es fließt bestimmt bald wieder zu dir. So hatte er recht, dass er so zum Narren gehalten worden war. Wenn ein Mann das im Sinn behält, wenn seine Frau ihn verletzt, dass er den Betrug zurückgibt und der List die List entgegensetzt, das zeugt von großer Klugheit. Denn die Frauen haben in ihrer Bosheit schon viele Männer bezwungen, wie ihr ja schon öfter gehört habt.
Tja, und so gelangte der kleine Lord Schnee in die Fremde, der kleine Bastardsohn. Ja. Also das war jetzt unser zweiter Text in der Reihe, seltsame Fremdgeh-Geschichten des Mittelalters. Und ich muss sagen, der hat mich mal wieder sehr begeistert, nachdem wir in der letzten Podcast-Folge den Ehemann zu Grabe getragen haben in der verstrickten Meere des Strickers. Ja, was sagt ihr denn so dazu? Also beim begrabenen Ehemann hatten wir ja auch so ein bisschen über die Schuldfrage diskutiert, wer da so in dieser Dreiecksgeschichte zwischen Ehemann, Ehegattin und Priester die Schuld an der ganzen Misere hatte. Wie seht ihr das hier? Habt ihr irgendwie eine Figur, wo ihr sagt, da könnt ihr euch total gut mit identifizieren? Habt ihr eine Figur, wo ihr sagt, die kann ich überhaupt nicht leiden?
Ich muss mich auf jeden Fall von Anfang an mit dem Schnee identifizieren. Nicht, dass mir wieder der Erzähler oder dieser komische Kaufmann da in die Schuhe geschoben wird. Ich bin für die wichtigste Nebenfigur in dieser Geschichte und das ist definitiv der Schnee. Den Standpunkt möchte ich einfach nur von Anfang an vertreten.
Du weißt gar nichts, Jens, Schnee.
Ja, aber der Schnee ist ein ganz schön krasser Ficker. Das kann man ganz wörtlich hier so sagen.
Auch auf jeden Fall sehr potent offensichtlich, ne? Also, ja.
Eiskalt, berechnend und hochpotent, der Schnee im Schneewind.
Der Schnee ist auch einfach mal die ultimative Entschuldigung, weil ich meine, wenn man sich das anguckt, der Schnee ist ja von der Farbsymbolik her einfach mal unfassbar genial. Ich meine, diese Frau hat ja offenbar eine Affäre, kriegt ein Kind, während ihr Mann nicht da ist und sie denkt sich, verdammt, wie verkleckere ich ihm das? Und dann überlegt sie sich, okay, ich denke mir irgendwas aus, ich nehme irgendwas aus dieser altehrwürdigen Tradition, die es auch schon in der Antike gab, dass man gedacht hat, irgendwelche Naturphänomene, ein Sonnenstrahl, ein Wasserbächlein, hat dann eine Dame geschwängert, ups, und sie denkt sich, okay, das klingt total super und echt glaubwürdig, da nehme ich was von. Und dann hat sie eben diese Connection mit dem Garten, also dass sie sagt, das ist irgendwie im Garten passiert. Aber sie hätte ja auch theoretisch sagen können, ich habe da von einem Zauberkraut genascht. Also zum Beispiel die Alraune, die ja auch so eine, kennt man ja aus Harry Potter, die soll ja so eine Art Babyform haben, die Wurzel. Die galt auch als Mittel, wenn du die isst, dass du davon halt ein Kind empfängst oder empfänglicher wirst beim Sex. Und das hat sie aber nicht gemacht, sondern sie hat gesagt, ich habe Schnee gegessen. Und von der Farbsymbolik her, dieses rein weiße, also unbefleckterer Empfängnis, geht eigentlich nicht.
Das muss man erstmal sacken lassen.
Ja, auf jeden Fall.
Die unbefleckte Empfängnis, ja. Die kennen wir ja sonst aus der Bibel natürlich, ne? Es gibt aber auch zum Beispiel auch in der Konzeption von diesen Empfängnisgeschichten, hatten wir ja eben schon, als wir uns kurz nochmal vor diesem Podcast unterhalten hatten, vor allem Aphrodite kam dann auf den Tisch, ne, mit dem Blut des Uranos, die schaumgeborene Aphrodite oder auch Merowech, also der Urahne der Merowinger, der im Prinzip gezeugt wurde von einem Ungeheuer durch Wasserkontakt auch. Ne. Das ist ganz interessant, wie sich solche Dinge weiterspannen durch andere Texte auch und die unbefleckte Empfängnis in der reinen Weisheit des Weißen quasi.
Ich fand jetzt aber auch gerade die Überleitung sehr schön. Wir sind vom krassen Ficker Schnee hin zu unbefleckten Empfängnis gekommen. Das ist irgendwie echt weird gewesen, aber beides nachvollziehbar. Das finde ich gerade doch irgendwie ziemlich witzig, wenn ich ehrlich bin. Also wir haben den krassen Ficker Schnee, der unbefleckte Empfängnis bewirkt. Das ist schon weird.
Und das in unter einer halben Minute, das kann nur die Tafelrunde.
Ja, absolut.
Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht, wer sich da mal ein bisschen weiterbilden möchte und mal ein bisschen gucken will, wie von was man eigentlich alles schwanger werden kann, so an Naturphänomenen, dem sei das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens sehr empfohlen. Das findet man auch im Internet, Scans davon. Es ist unfassbar toll. Also wer mal richtig lachen will und auch in Bezug auf andere Sachen, das erscheint uns natürlich heute aus einem modernen, von einem modernen Standpunkt aus alles reichlich bekloppt. Aber das hat alles so seine innere Logik. Deswegen, das sei natürlich empfohlen.
Mich wundert immer so ein bisschen, unsere Schulbücher waren so alt, da wundert man sich, dass man eigentlich nicht diese Lektüre im Bio-Unterricht auch schon eingesetzt hat, wenn es so um Empfängnis und deren Verhütung oder Ähnliches ging. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt deutlich vorsichtiger geworden, nachdem ich das gelesen habe, um nach draußen zu gehen. Also gerade im Winter, da kann man der Klimaerwärmung nur danken, weil sonst hast du auf einmal die ganzen Massenschwangerschaften jetzt hier nach dieser Quarantänezeit.
Wenn man kennt's.
Ja, da wird dann immer das Kondom über den Kopf gezogen, ne? Besser.
Richtig.
Das ist ja jetzt ein ganz interessanter Punkt, weil wir haben ja diese, die Frau, bevor sie diese Geschichte überhaupt mal auftischen muss, hat sie sich ja zumindest 3 Jahre Zeit gelassen, während ihr Mann da auf Geschäftsreise war. Wir wissen jetzt gar nicht, war das schon der Schnee im ersten Jahr oder war es doch der im dritten? Also wie lange sie da, sage ich jetzt mal, die Moral aufrechterhalten konnte. Aber es ist jetzt zumindest beruhigend, dass ihr Mann diese Geschichte nicht von Anfang an glaubt. Also ja, wir spielen hier mit einem Motiv, das wir eben halt auch aus der Antike und der vorhergehenden Literatur kennen, mit dem hier eben gespielt wird, was rezipiert werden kann oder beziehungsweise hier besser referenziert werden kann. Aber so jetzt auf der Erzähllogik der eigenen Geschichte funktioniert das ja jetzt erstmal nicht. Also der Mann fällt da nicht drauf rein. Und da frage ich mich ja auch so ein wenig, ist das gut, wie er damit umgeht? Also wir haben ja ähnlich, wie wir es beim Ehemann hatten, wieder so eine Art Moralgeschichte, wo wir am Ende so ein, und die Moral der Geschichte ist, lass dich nicht von deiner Frau betrügen und nimm am besten ordentlich Rache und fall auch gar nicht auf diese Schneegeschichte rein. Ich finde das ja so ein wenig verstörend, wie er damit umgeht. Wobei ich es gut finde, dass er...
Inhuman quasi.
Ist halt vor allem auch schon ein bisschen krass, dass er halt einfach sich nicht dazu äußert, erstmal ihr gegenüber, sondern einfach sagt so, ja, das mag stimmen, mehr oder weniger. Und dann sich 10 Jahre lang, ist es glaube ich, wird nachher gesagt, Zeit nimmt. Und dann haut der so richtig raus. Also du denkst so, okay, der lässt das jetzt 10 Jahre lang einfach durchgehen, mehr oder weniger. Und dann ist es schon ziemlich übel, finde ich. Also das ist so eine Rache, die halt irgendwie, ja, so ein bisschen krank ist, auf jeden Fall.
Also wenn ich da mal auch im mittelalterlichen Kontext ein altes klingonisches Sprichwort zitieren darf, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Und da wir ja eh die Verbindung zu Schnee haben, passt das natürlich sehr gut. Der Ehemann schöpft einfach aus diesem Rachegedanken das Allergrößte raus. Also das ist der, dieser Spannungsbogen dieser Geschichte ist eigentlich total toll, weil man weiß zwar von Anfang an, er glaubt das nicht, aber es kommt halt nicht sofort die Rache oder dass er die Frau mit ihrem offensichtlichen Betrug konfrontiert. Er spielt das ja alles mit 10 Jahre lang und bereitet das richtig schön vor und dann zack, toll.
Können wir auch weitermachen, sprichwörtlicher Schnee von gestern dann quasi, wie wir im Prinzip diese Moral auch heutzutage dann wahrnehmen und wie eigentlich, wie der Text das ja auch dann präsentierte, diese Moral da eigentlich schon statuiert, festlegt. Das war im Prinzip moralisch oder gut, dass er durch diesen Trick, ja, durch diese Umkehr, diese Täuschung im Prinzip dann Rache nimmt an dem Akt der Ehefrau, ne? Das ist natürlich, das steht schon auseinander. Ne? Heutzutage sagen wir, ah, das ist inhuman. Dann nimmt er das Kind da und bringt es in ferne Lande und kommt ohne Kind zurück. Ne? Ich weiß gar nicht, in welcher Fassung das war, in der A oder B, dass er dann quasi sich von dem Geld, das er für dieses Kind bekommt, dann nur den Rückweg erkauft und dann reicht das schon für ihn, weil die Rache ist da viel mehr wert.
Dieser Aspekt, den du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, das finde ich halt so ein bisschen heftig. Also er möchte natürlich die Rache an der Frau nehmen, aber eigentlich leidet ja am meisten erstmal das Kind darunter. Und das ist ja tatsächlich das, was Johannes eben angesprochen hatte. Er wartet 10 Jahre darauf, diese Rache nehmen zu können. Er zieht dieses Kind groß. Das heißt, es bildet sich ja nicht nur, also es bildet sich hier eine intensivere Beziehung aus, auch gerade zur Mutter, die er als erste Frage stellt, wenn er dann wiederkommt, ja, wo ist denn jetzt eigentlich das Kind? Und es wird ja wirklich jetzt hier in allen höfischen Tugenden ausgebildet, also im Spiel, in der Konversation, in der Jagd. Das heißt, im Prinzip handelt der Kerl rein kalkulierend, wie es halt ein Kaufmann tun würde, der halt guckt, okay, jetzt habe ich irgendwie so ein Ausgangsgut und ich mache das Wertvollste und Beste draus, was ich machen kann. Und die kriege ich da am Ende 300 Mark für, was eine ganze Stange Geld war. Also das finde ich schon sehr, sehr berechnenden Arschloch-Move, wo man einfach nicht weiß, wen trifft diese Rache da jetzt eigentlich?
Ja, eine Sache dazu, was ich jetzt gerade ziemlich nochmal aufgefallen ist, da haben wir auch wieder eine interessante Erzählfigur mit den 300 Mark und dann das, was viel Geld. Ne? Also das halt irgendwie ist auch nochmal thematisiert wird vom Erzähler in dem Moment, das ist viel Geld gewesen zu dem Zeitpunkt, wo man sich jetzt sagt, okay, keine Ahnung, was 300 Mark im 13. Jahrhundert jetzt waren. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte auch, ist, finde ich ganz interessant, dass das Perfide ja nicht aufhört. Und auch der Umgang im Sprechakt am Ende ja noch mal irgendwie weiter thematisiert wird, dass er ja noch sagt so, ach ja, mach dir keinen Kopf, das kommt schon wieder, weil ist ja Wasser. Das ist, finde ich, noch mal perfide. Also das ist einfach so, ja, das kommt schon irgendwann wieder, warte mal ein bisschen. Also es ist so, das ist nicht richtig krank und richtig psycho einfach in dem Moment.
Musste da noch jemand außer mir an der Zauberer von Oz denken, wo die böse Hexe des Westens schmilzt, weil Wasser auf sie fällt und sie dann so, ah, ich schmelze, ich schmelze. Das ist so der absolute Zauberer von Oz-Move. Aber ja, natürlich, der Typ ist ein Vollarschloch. Also das ist quasi das Perfideste, was ihm einfallen konnte. Also ich spreche jetzt aus der modernen Perspektive. Text immanent, also im Text selber, ist das ja total positiv konnotiert. Also er kommt in dieses fremde Land, dann fragen die ihn, ja, Junge, wo sind denn deine Waren? Dann sagt er, hier, ich habe dieses formschöne Schneekind dabei. Und die sagen, Mensch, das ist dein Bastardsohn und deine Frau hat dir so Müll erzählt. Das ist aber gut, dann gib den Jungen mal schnell hier. Hast du 300 Mark im 13. Jahrhundert? Das war damals viel Geld, mein Junge.
Ja, ich finde es auch ganz witzig. Wir haben ja irgendwie anfangs mal ein bisschen versucht, unsere Lieblingsfiguren herauszustellen, haben wir dann ja doch eher ein bisschen schweifen lassen. Ist aber ziemlich eindeutig in diesem Text, was die Lieblingsfigur des Erzählers in dem Moment ist. Weil das ist nämlich irgendwie eindeutig der Ehemann, der halt einfach rein positiv konnotiert wird vom Erzähler in dem Moment.
Ja, das ist ein Punkt, auf den ich auch nochmal zu sprechen kommen wollte. Du hattest ja jetzt gerade diese Passage genannt, wo der Erzähler nochmal sagt, das war ein großer Reichtum, also das war viel Geld, was er da bekommen hat. Und im Anschluss wird das ja auch nochmal thematisiert, dass er halt sich nicht betrügen ließ, dass das ja erstmal das Wertvollste an dieser Erfahrung war. Und da fand ich den Vergleich wieder mal ganz nett zwischen dem Mittelhochdeutschen und dem Neuhochdeutschen. Denn im Neuhochdeutschen heißt es, außerdem erwarb er sich große Achtung, weil er sich nicht so weit betrügen ließ, dass er den kleinen Bastard großgezogen hätte. Und das ist ja doch jetzt relativ stark wertend in der Übersetzung. Also gerade durch diese Bastardbetonung, auch jetzt im modernen Sprachgebrauch. Wohingegen es im Mittelhochdeutschen heißt, dass er das Gauchelin hätte gezogen. Also ein Gauch ist eigentlich ein Kuckuck, also das Kuckuckskind. Und wir haben es hier eben in der Formulierung Gauchelin. Also ein Kindlein, ein Kuckuckskindlein. Das heißt, es ist irgendwie so ein bisschen verniedlichend, verharmlosend formuliert. Und das finde ich doch irgendwie relativ heftig, dass es vom Erzähler legitimiert wird. Er hat da jetzt große Achtung bekommen und das war auch gut, dass er sich nicht betrügen ließ. Aber dass doch irgendwie der Fokus auf das Schicksal dieses Kindes nochmal in der mittelhochdeutschen Version gelenkt wird, die in der neuhochdeutschen Übersetzung ziemlich verloren geht. War gerade nochmal drauf gestoßen, dadurch, dass du hier diese Reichtumstelle nochmal angesprochen hast.
Ja, ich finde auch, das ist interessant, dass auf jeden Fall diese Divergenz, dieser Abstand zwischen den Begrifflichkeiten in Übersetzungen auch immer wichtig ist hervorzuheben, weil das Original dann doch eine andere Perspektive öffnet. Aber dazu sei noch gesagt, du Tumba Gauch ist ja zum Beispiel auch ein Schimpfwort. Ne? Das heißt, da ist schon irgendwo diese Diffamierung mit drin, aber dennoch finde ich auch, das ist auch diese modernen begriffliche Konnotation ändert sich da immer sehr, sehr viel. Ja. Also hier vielleicht ein Appell noch, wenn man sich mit mittelalterlicher Literatur befasst. Mittelhochdeutsch ist gar nicht so schwierig und da lohnt sich der Blick auch rein zu.
Vor allen Dingen in die Schimpfwörter, die sind echt super.
Vor allem in die, ja.
Da kann man Leute beleidigen, das ist Wahnsinn.
Ich muss auch zugeben, dass ich das Mittelhochdeutsch hier auch wieder treffender finde. Also wenn man das wirklich mit Kuckuckskind jetzt übersetzen würde, wie Jens jetzt ja gerade dargestellt hat, das stimmt ja auch irgendwie sogar noch fast mehr. Also es ist natürlich, ist es ein Bastard, aber es ist eben auch ein Kind, was halt untergeschoben wird, mehr oder weniger, für das man eigentlich auch nicht verantwortlich sein möchte. Beziehungsweise also beim Kuckuck ist es ja, glaube ich, auch noch so, dass der Kuckuck halt auch dafür sorgt, dass der Rest der Familie noch mit drei drauf geht. Das ist jetzt in dem Fall nicht der Fall. Aber das ist ja irgendwie dann doch auch ein bisschen expliziter noch als einfach nur Bastard. Also
es ist interessant, was du sagst. Also auch gerade nochmal den Rest der Familie, den es hier scheinbar ja gar nicht gibt. Also in dieser Beziehung kam es ja scheinbar nie zu einem anderen Kind, was ich einfach nur in meinem Hinterkopf irgendwie behalten möchte. Aber dass er natürlich von Anfang an, was beim Kuckuck jetzt in der Natur nicht passieren würde, aber der Kaufmann oder der Ehemann hatte ja von Anfang an diese betrügerische Liebe oder wie es hier im Mittelhochdeutschen heißt, dass er falscher Minne an ihr ist worden war. Also er hat das sofort bemerkt, dass es hier um einen Betrug oder um so ein Kuckuckskind geht. Und diesen Plan halt von Anfang an auch gefasst.
Ja, ich finde sowieso diese Rahmung sehr interessant einfach. Auch wie man da Wahrheit und diese Täuschung definiert, weil das glaube ich so ein bisschen auch nach dem Modell von Augustinus, dass Lüge und Wahrheit immer so zwei Seiten der Medaille sind. Es gibt entweder Lüge oder Wahrheit. Und hier ist es auch so, Liebe ist gleich Treue, ist gleich die aus dem Herzen kommende Wahrheit, so dass das immer eins ist. Und das ist ja diese Rahmung, die sich da auch irgendwie durchzieht. Es gibt das nicht, dass man aus Versehen vielleicht auch was Trügerisches tun kann, das ist da nicht impliziert.
Auf diesen Aspekt des Ausversehens würde ich auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen wollen. Wir haben zwar die Erkenntnis des Kaufmanns oder des Ehemanns, dass es sich da um diesen Betrug handelt, aber ich habe mich beim Lesen oder jetzt auch beim Zuhören doch nochmal gefragt, hatte er von Anfang an im Sinn, dieses Kind zu verkaufen? Denn wir haben ihn ja hier, er macht die Schiffe zurecht, es wird aufs Meer gefahren, also hier in der Übersetzung, er fuhr hinaus auf das wilde Meer, die Wellen warfen ihn hin und her, sie verschlugen ihn in ein schönes Land, wo man so ein bisschen diese Frage hat, was ist jetzt Zufall und was ist Intention? Also dass dieses schöne Land, da fand ich diesen Begriff auch sehr spannend, es ist jetzt nicht ein fremdes oder ein unbekanntes Land, wo ihn dieser Zufall da die Wellen ihn hin verschlagen, sondern dieses Schön gibt ja doch direkt mal so eine positive Konnotation mit. In diesem Land hat er jetzt die Möglichkeit, die Rache zu nehmen. Hier kann er das Kind verkaufen. Aber wir wissen an der Stelle eigentlich nicht so genau, ob das da schon die Intention war. Also mindestens wird es nicht explizit durch den Erzähler thematisiert.
Vor allem scheint das ja auch dann nicht relevant zu sein, dieses Land, sagen wir mal, topologisch weiter zu erwähnen. Und ich meine, in der anderen Version ist es ja so, dass es das Land der Heiden letztlich ist, da wo Ungetaufte hausen. Ne? Und mit dieser Konnotation, die es, finde ich, aufmacht, nur da verkauft man dann seine Kinder oder kann man die verkaufen, ohne, sagen wir mal, anstößig zu werden.
Ja, da Henrik jetzt ja gerade schon die zweite Fassung angesprochen hat, ist jetzt vielleicht auch mal der Moment gekommen, wo wir einen Blick da noch reinwerfen. Die haben wir nämlich auch vorbereitet natürlich, beziehungsweise vorbereiten lassen und würden die jetzt einmal einblenden.
Wer spricht die zweite Fassung nochmal?
Sebastian Winkelsträter.
Das ist doch auch einer von uns aus der Tafelrunde.
Kommen wir also nun vergleichend zur Fassung B, gelesen von Sebastian Winkelsträter.
Das Schneekind. Fassung B. Keine Schmach lädt der auf sich, der Verrat entgegentritt. Auch ist der ein kluger Mann, der die richtige Gelegenheit abwarten kann. Ein Mann hatte eine schöne Frau, die liebte er wie sein Leben. Darauf schwor er viele Eide. Als er in Geschäften unterwegs war, um Geld zu verdienen, wie viele es tun, da bekam sie von einem anderen Mann ein Kind. Denn die Abwesenheit des Mannes bringt immer Unheil. Als der Mann das hörte, fragte er sie danach, wer der Vater des Kindes sei. Sie antwortete: Allerliebster Mann, mir ist es ganz schlecht ergangen. Mich verlangte nach dir und ich ging alleine in unseren Kräutergarten, um nach dir Ausschau zu halten, denn ich hatte große Sehnsucht. Dort lag eine Menge Schnee, davon nahm ich etwas in den Mund. Sofort wurde ich schwanger durch das unwiderstehliche Verlangen, das mich nach dir erfasst hatte. Der Mann antwortete ihr: Darüber bin ich von Herzen glücklich, dass Gott uns diesen Sohn geschenkt hat, damit wir ihn liebevoll erziehen. Er wird, so Gott will, ein tüchtiger Mann, wenn Gott ihn alt werden lässt. Ich bin ihm vom Herzen zugetan. Als das Kind zum Jüngling geworden war, da sagte der Mann zu seiner Frau: Schätzchen, es ist zu früh, diesen Jüngling unter die Leute zu lassen. Man wird ihn noch netter finden, wenn er noch als Kind lernt, sich richtig zu benehmen. Was man bei Zeiten anfängt, das kann man auch gut lernen. Wohlan, ein rechter Mann wird dieses Kind. Sie antwortete: Kümmere du dich um ihn mit unverrückbarer Treue, denn ich stürbe vor Schmerz, wenn ihm etwas Böses zustieße. So nahm er ihn in seine Obhut, den schönen Schneeknaben, und machte sich auf den Weg. Er schwor seiner Frau nachdrücklich, bei Gott und bei seinem Leben, dass er sich um ihn kümmere, so gut er nur könne, weil er ihm seine Liebe schenken wolle. Wenn das Kind auch vorher nichts habe tun können, ohne dass er aufgepasst habe, so könne er sich nun auch gut benehmen und seinen Vorlieben nachgehen. Er brachte ihn in ein Land, in dem es Gewohnheit war, Kinder zu kaufen. Es war ein Volk von Ungetauften. Dort verkaufte er das Kind gleich ohne viele Umstände. Mit dem Erlös fuhr er zurück. Der Frau schwor er hoch und heilig, als er in Ägypten gewesen sei, dass er das Kind im Sand zerflossen, wegen der Sonnenhitze. Er sagte: Es war eine Dummheit, dass ich nicht daran gedacht habe, dass er wie Schnee schmilzt, da er doch aus Schnee entstanden ist. Ihre List hatte ihr keinen Vorteil gebracht. Sie war einfach umgedreht worden. So wie sie ihm das Messer gegeben hatte, gab er es ihr in böser Absicht zurück. Alle ihre Freude brach damit zusammen. Manch einer möge konsequent bleiben, der genauso handeln möchte. Doch wir sollen hieran erkennen, wer seine Schmach verbergen kann und seinen Schmerz, bis sich ihm eine Gelegenheit bietet, alles rundum rückgängig zu machen, der ist ein kluger Mann, der Lüge mit Lüge zu vergelten vermag.
Ah, das ist ja doch schon mal wieder was anderes als Fassung A eigentlich. Hier finde ich den Erzähler ja fast noch arschiger als vorher. Das ist ja, also von der Wertung her zum Thema Ehemann und Behandlung des Schneekindes und Behandlung der Frau und so der, wenn man es jetzt ganz plakativ ausdrücken würde, würde ich sagen, der, also die Entschuldigung kommt ja sogar schon im ersten Vers. Moment, wo ist er denn hier? Keine Schmach lädt der auf sich, der Verrat entgegentritt, bla bla. Das ist also die Legitimation für dieses ganze Verhalten, dass man das Kindlein dann irgendwie verkauft, ist ja überall schon da. Das ist schon.
Meinst du denn, das ist eher eine Entschuldigung oder eher, ich würde vielleicht sagen, das ist eher die Rahmung, auf der alles aufbaut. Nicht als Entschuldigung, sondern als Grundkonstante zu sagen, das ist Recht und das ist Unrecht.
Nee, nicht als Entschuldigung, als Legitimation.
Genau, ja.
Genau, also das ist ja keine Entschuldigung für das Verhalten, sondern das ist ja das Verhalten, das erwartet wird.
Das
ist
das Verhalten, genau. Das einzig adäquate Verhalten in diesem
genau,
Fall.
Genau, also wenn deine Frau zu dir kommt und sagt, du hör mal, ich hatte keine Schneeschaufel, aber der Weg musste frei werden und dann bin ich da mal kurz durchgebaggert und davon bin ich dann schwanger geworden. Und du sagst, okay, das sieht so aus. Und nach 10 Jahren verkaufst du das Kind dann in Ägypten und sagst, das ist geschmolzen. Mhm. Dann das ist das einzig richtige Verhalten. Mhm. Das war top.
Ich hatte noch eine andere Sache. Wir waren ja eben auch schon bei der letztlichen Metaphorik dieses weißen Schnees. Und mir ist dann, um das jetzt mal dann in diese Sphären zu übertragen, es ist ja auch die Farbe des Ejakulats, ganz einfach. Ne? Vielleicht ist da auch noch irgendwas drin, dass so, das ist auch irgendwie, ja, das ist ja irgendwo so ein gewisser Dissens auch. Zum einen das Rein und zum anderen, sagen wir mal, der Samen und der Zeugungsakt, der damit in Verbindung steht, aber eigentlich eher in diesen Zeiten, von denen wir reden, so in diesem, sagen wir mal, philosophischeren Sinne häufig verrucht gilt einfach. Ne?
Interessant. Ist das nicht sogar auch eine Sünde der Bibel nach? Irgendwie halt nicht reproduzierbarer Geschlechtsverkehr quasi?
Ja, deswegen ist es ja auch so, dass im Prinzip nur die Missionarsstellung als einzig gültige Stellung galt, in dem Sinne, dass man davon ausging, dass andere Stellungen nicht zum Zeugungsakt führen können. Ne? Deswegen, ja, das spielt auf jeden Fall mit rein.
Ja, und das habe ich nämlich auch gedacht. Also, dass halt hier irgendwie ja doch im gewissen Sinne ein Oralverkehr irgendwie angedeutet werden könnte.
Eben drum, ja, das
kann der halt aber ein Kind produziert, beziehungsweise eben der Geschichte ein Kind produziert.
Ja, gut. Ja. Aber da wissen wir ja sowieso, da können wir vielleicht schön dran anschließen, dass, sagen wir mal, mannigfaltige Theorien über die Zeugung sowieso kursierten. Es gibt da zum Beispiel Aristoteles, der sagt, letztlich die Vereinigung ist abhängig von den Substanzen, die männliche Form ist dann quasi als kumulativ mit der weiblichen Substanz, ergibt dann die letztlich das Kind, den Fötus. Ja? Das heißt dann die Causa Materialis und die Causa Formalis ergibt die Causa Finalis, was ganz interessant ist. Und wir waren ja eben schon bei den Biobüchern aus der Schulzeit. Vielleicht kennt man da Hippokrates noch von. Da schwören ja die Mediziner oder die agieren nach seinem Eides, seiner Eidesinterpretation. Und da gibt es die Zwei-Samen-Theorie. Und zwar heißt es, dass beide Geschlechter, also sowohl Mann als auch Frau, Samen produzieren und der Orgasmus diese ausschüttet zusammen dann. Ja, und dann gibt es die rechte Gebärmutterhälfte und die linke und die entscheidet dann über das Geschlecht letztlich, wo der Samen des Mannes dann hinwandert und die Menstruation ist somit auch ganz einfach erklärt und zwar ist das der überschüssige Samen, der einfach abfließen muss.
Ich sehe, alles, was ich in der Schule gelernt habe, war verkehrt.
Ja, ich sehe vor allem, wir verrennen uns in diesem Podcast gerne in lustige Medizinbücher der Vergangenheit. Letztes Folge auch schon gehabt mit Ninas Exkurs da. Das finde ich dann doch irgendwie auch ganz witzig. Da lernt man dann auch immer wieder was Neues dazu.
Es gibt auch noch einen schönen Punkt. Und zwar gibt es den Aetius von Amida. Ja, das ist der Leibarzt gewesen von Justinian. Also sind wir an der Grenze von Spätantike zu Mittelalter. Also das auch ganz klar ist. Durch den Orgasmus wird man natürlich schwanger. Durch nicht mehr und nicht weniger.
Ach so, okay.
Die Gebärmutter war ja sowieso, also laut dem, was man im Mittelalter eben dann gerne mal in der Medizin so dachte, echt krass drauf. Also wo Henrik das gerade erklärte, fällt mir meine Lieblingsstelle aus einem, was ist das hier? Das wird Henrik noch kennen, das Buch haben wir mal gesehen in der British Library, das habe ich mir zu Hause dann gekauft. Medieval Bodies von Jack Hartnell, ist ja, sehr schön geschrieben. und da gibt's eine Beschwörung, nennen wir es mal so, eine medizinisch-religiöse Beschwörung, wenn die Gebärmutter wandert, Also offensichtlich hat die so Nordic Walking Stöcke zu Hause und deswegen wandert die mal gerne so im Körper rum. Und da gibt es dann, ja, also das ist diese Beschwörung ist adressiert an eine Maid. Und der Typ, der das dann beschwört, also der Medikus, sagt dann Folgendes. Das ist auch wieder in Englisch. To the pain in the womb. Oh, womb, womb, womb. Cylindrical womb, red womb, white womb, fleshy womb, bleeding womb, large womb, nervous womb, floated womb, oh, demonical one. In the name of God the Father, stop the womb of thy maid and heal its affliction, for it is moving violently. I conjure thee, O womb, by our Lord Jesus Christ, not to occupy her head, throat, neck, chest, ears, teeth, eyes, nostrils, shoulder blades, arms, hands, heart, stomach, spleen, kidneys, back, sides, joints, navel, intestines, bladder, tights, shins, heels, nails, but to lie down quietly in the place which God chose for thee, so that this maid of God be restored to health. So, das hat mich, glaube ich, nachhaltig verstört, aber ich liebe diesen Fachbereich trotzdem. So. Jetzt schön, bin ich wieder still.
Da haben wir halt auch wieder wunderschön gesehen, also diese Lust am Aufzählen, die wir ja auch eben schon mal so in der ersten Fassung hatten, wo es um die Ausbildung des Kindes ging, jetzt nur in einem etwas verstörenderen Exkurs, wo ich jetzt einfach mal, es sei denn, es gibt Widerspruch dazu, diesen Exkurs noch einmal kurz verlassen würde und nochmal in diesen Fassungsvergleich schauen möchte. Weil irgendwie war die Fassung B, kam ich mit der zuerst mal nicht so ganz klar, weil die irgendwie so sehr in Stücken erzählt ist und irgendwie so klarere Motivationsblöcke zwar immer hat, aber so eine innere geschichtliche Motivation nicht vorhanden ist. Aber was sie dafür sehr gut kann, ist irgendwie so diese Charakterintention oder diese Figurenintention doch nochmal etwas zuspitzen. Ich bin eben über diese Stelle gestolpert. Er schwor seiner Frau nachdrücklich bei Gott und bei seinem Leben, dass er sich um ihn, also den Schneesohn, kümmere, so gut er nur könne, weil er ihm seine Liebe schenken wollte. Und wenn wir jetzt überlegen, wie er sich um ihn gekümmert hat, sind wir halt einerseits wieder in dieser Kaufmannskiste drin. Er macht das Beste aus dem, was er da irgendwie draus machen kann. Und weil er ihm seine Liebe schenken wolle, die ist wohl scheinbar gar nicht vorhanden. Also das fand ich dann doch spannend, dass diese Interaktion der Figuren hier doch nochmal deutlich stärker hervorgehoben wird und auch das Leid, was der Frau angetan wird durch diese List. Also dass es nicht nur um dieses Einlösen der Moral geht, sondern wirklich darum, den anderen auf einer emotionalen Ebene zu verletzen. Dadurch, dass wir hier auch einen deutlich größeren Anteil an wörtlicher Rede und Interaktion einfach haben. Das ist mir so ein bisschen dann doch sehr positiv nochmal aufgefallen.
Ja, ich finde es eben auch sehr interessant, wo der Text ein bisschen kürzt und wo der expliziter wird. Also es ist eben genau die eine Stelle, die du eben meintest. Und eben auch diese ganze Erziehung des Kindes fällt ja mehr oder weniger raus. Also beziehungsweise sie wird nicht so thematisiert. Und es ist eben, was dann noch drin ist, ist halt eben der Ort, an dem das Kind verkauft wird, ist nochmal näher spezifiziert. Und es ist halt eben auch ein Land der Ungetauften, also der Nichtchristen, nochmal explizit genannt, was ich auch irgendwie ganz interessant finde. Und es ist eben auch noch so, dass der Punkt, den ich eben ausgeführt hatte, mit der Perfide am Ende, also dass noch irgendwie genannt wird, das Kind kann irgendwie noch zurückkommen, weil Wasser fließt ja überall hin, ist hier ja tatsächlich nicht drin. Also sondern das Kind verschwindet ja wirklich quasi in der Sonne der Geschichte nach des Ehemanns. Also das ist halt quasi ja verdampft, mehr oder weniger.
Ja, ich finde es auch super interessant, weil hier steht ja nicht dann im Prinzip nur die Treue und Liebe der Frau zur Verhandlung, sondern vor allem auch die von ihm, wenn er die vorher noch nachdrücklich schwört. Also auch gerade nach diesem Rahmungskonzept, das wir eben schon hatten, Liebe ist gleich Treue, ist aus dem Herzen kommende Wahrheit. Für mich löst sich dieser Konflikt auch nur unter zwei Aspekten auf, aber das ist auch nicht so eindeutig. Zum einen, dass er halt in das Land der Ungetauften fährt und dass diese Gesetzmäßigkeiten da im Prinzip keine Gültigkeit mehr haben und dass er deswegen da dieses Kind verkaufen kann und seinen Treueschwur auflösen kann, beziehungsweise ist er da einfach nicht gültig. Oder aber, was Jens sagte, das hatte ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm, was auch interessant ist, dass es vielleicht einfach damit quasi nicht vorhanden ist, dass die Treue und durch die Liebe entsteht und die Liebe ja nicht da ist, dann ist auch die Treue nicht da und dass er trotzdem deswegen sein Wort halten kann. Ne? Diese Art Auswege dieser zwei bieten sich mir da auch nur in der internen Logik.
Ja, du hast quasi zwei verschiedene Arten der sage ich jetzt mal, direkten Legitimation in den Szenen, in denen das Schneekind verkauft wird. Also einmal in Fassung A wird der Fokus eher darauf gelegt, dass die Anwesenden die Geschichte des Schneekindes kennen und sagen, gut, dass du den Bastardsohn verkaufst. Und der, also das, so wie du das gemacht hast, ist es gut. Und in Fassung B liegt der Fokus eher darauf, wie ihr gerade sagtet, dass das Land der Ungetauften ist und da ist sowieso wurscht so quasi. Aber ich finde das einfach wirklich interessant. Bei Fassung A hat man das Gefühl, dieser Spannungsbogen, der aufgebaut wird, wird wesentlich, also es spitzt sich immer mehr zu auf diesen ganz bestimmten Klimax sozusagen hin. Und von daher würde ich vielleicht so ein bisschen auch konträr zu dem gehen, was Johannes gerade sagt, also nicht komplett, aber so ein Hauch, nein, guck nicht so, sondern es ist schon sehr perfide, auch wenn er eben sagt, das Kind könnte zu dir zurückkommen, es ist ja geschmolzen, aber Wasser fließt ja zurück, das finde ich nochmal perfider irgendwie, weil er damit quasi, also es ist so ein bisschen, als würde er ihr verbal ein Dolch reinrammen und dann nochmal genüsslich dagegen drehen, sozusagen, weil er quasi
ist ja auch im Text so drin mit dem Messer, ne?
Ja, das ist ja wieder Fassung B. Aber das,
stimmt, da hast du recht, ja. Da hast du
aber
recht.
Er nimmt ja quasi wirklich das, was sie behauptet hat und wendet es vollkommen gegen sie, also mit jedem einzelnen Detail. Und bei Fassung B hat man eher das Gefühl, ja, das hat auch Perfidität etc., aber man hat irgendwie mehr, man nimmt irgendwie mehr die Perspektive der Figuren ein, also man erfährt irgendwie mehr über die Hintergründe.
Ja, der starke Unterschied, den wir da halt scheinbar auch irgendwie haben, also ich fand das nochmal sehr interessant, dass in Fassung A haben wir scheinbar diese natürlichere Handlungsmotivation, diesen natürlicheren Spannungsbogen, der dann eben halt mit einer schon ja irgendwie physikalisch, logisch korrekten Darstellung von so einem Wasserkreislauf da endet, wo dann diese List nochmal wirklich auf handlungslogischer Ebene umgesetzt wird. Wohingegen das ja in Fassung B alles sehr viel stärker so auf Rahmenbedingungen und Symbolstruktur runtergebrochen wird. Also Henrik hat das ja eben schon mal angesprochen, diese List oder diese Gegenlist kann jetzt erstmal nur im Land der Ungetauften stattfinden, weil da ist es eben jetzt auch legitim, das Kind zu verkaufen. Da zählt scheinbar der vorher vereinbarte Eid gar nicht mehr so wirklich. Aber was da ja auch ganz spannend ist, während wir halt diesen Wasserkreislauf in Fassung A haben, ist es in B wirklich dieses, die Sonne schmilzt den Schnee, also auch so ein bisschen so warm gegen kalt, oder halt so gut gegen böse auch so ein bisschen wieder. Also das sind so einfach zwei sehr krasse Gegensätze, die da gegeneinander gestellt werden, wo es im Gegensatz ja in Fassung A sich so im Meer nochmal auflöst, also auch in dieser Reise praktisch irgendwie verloren geht. Also das Meer ist ja doch auch nochmal so ein Übergangsraum oder so ein Schwellenraum in dieser Geschichte, der gar nicht so klar definiert ist, der auch gar nicht so richtig sagt, wo geht es hin? Und da kann halt alles passieren.
Jetzt müsste Henrik mir vielleicht mal gerade auf die Sprünge helfen, weil als du das gerade sagtest mit dem warm und kalt, Jens, ist mir was Perfides eingefallen. Ist es nicht so, dass in der, also die mittelalterliche Medizin beruht jetzt größtenteils auf der Humoralpathologie, also auf der Säftelehre, in der bestimmte Qualitäten, Primärqualitäten nennen die sich, allen Pflanzen, Tieren etc. zugeordnet werden. Das sind die Qualitäten kalt, warm, feucht und trocken. So, und was ist nochmal der Mann und was ist die Frau? War der Mann nicht warm bzw. heiß und die Frau kalt?
Ich meine ja, aber ich will mich da jetzt auch nicht drauf versteifen. Aber du hast da recht, das sind immer auch diese binären Schemata. Und das gibt es ähnlich, ganz interessant, auch in der traditionellen chinesischen Medizin, da ist das auch ähnlich. Da teilt man das auch so ein und bewirkt dann quasi mit dem Kontrapunkt immer die Heilung des eigentlichen, sagen wir, der symptomatischen Punkte.
So. Siehste. Und da hätten wir jetzt quasi in Fassung B, in diesem entscheidend geänderten Detail, dass die Sonne das Schneekind, das kalte Schneekind, das Symbol für die Untreue der V, von der Sonne verdampft wird, also von der List des Mannes. So, Freunde, jetzt kommt ihr.
That is deep. Ja, ich habe eh den Eindruck, dass da diese, sagen wir mal, diese Kontrapunkte, dass das so ein Abklappern dieser Kontrapunkte ist, was diese binären Schemata auch anbringt. Und deswegen fand ich eigentlich es so interessanter, umso interessanter, dass diese interne Logik da irgendwo diesen einen Bruch erfährt, ne? Diese Treue und die Liebe des Mannes. Obwohl der Text so veranlagt ist, dass es genau eigentlich das Gute und das Böse gibt. Ne? Das Warme und das Kalte.
Aber genau dann finde ich es tatsächlich auch interessant. Also ich habe jetzt zumindest gerade wenn ich jetzt euch gerade richtig folgen konnte, beziehungsweise insbesondere Nina gerade richtig folgen konnte, ist diese Binarität?
Das ja, Binäre.
die Fassung B, ja, ein bisschen expliziter, wenn ich das so jetzt mal da rein...
Auf jeden Fall. Was finde ich aber auch noch dazu zählt, ist irgendwie... auch wie da vielleicht auch mit der Sympathie gespielt wird. Wir haben diese äußere Rahmung, aber zum anderen haben wir auch, dass wir, sagen wir mal, über das Innenleben der Frau wesentlich mehr erfahren, weil was ja auch das Kind zeugt, ist ja nicht nur der Schnee, sondern auch die Sehnsucht, ne? Die spielt ja da auch mit rein. Die zeugt ja auch dieses Kind mit. Und über den Mann, über das Innenleben des Mannes erfahren wir ja eigentlich nichts, außer dass die Rahmung sagt, das war genau gut und richtig, wie er gehandelt hat in der Form.
Ja, um meinen Punkt gerade vielleicht noch ein bisschen auszuführen, den ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die beiden Fassungen ja eben unterschiedlich rezipiert wurden auch. Also, dass die Fassung A ja die eindeutig beliebtere war, weil die viel häufiger überliefert ist. Und das finde ich eben auch ganz interessant, dass halt dieses ja etwas komplexere, finde ich, was in der Fassung B ist, gegenüber diesem ja doch irgendwie ein bisschen schöner erzählten, also auch gerade mit der Jugendgeschichte des Kindes und so, vielleicht einfach auch für die Zeit ein bisschen zugänglicher war. Das finde ich eben auch ganz interessant, dass man das irgendwie auch ein bisschen in der Überlieferungsgeschichte vielleicht erkennen kann.
Da habe ich eh noch einen Punkt, auf den ich gerade gestoßen bin, und zwar diese Erziehung, die das Kind dann ja genießt, ist ja eigentlich eine höfisch-ritterliche Erziehung. Ne? Ja. Und dieser Kaufmann, ja gut, da kann man jetzt, wir sind da irgendwie auch so ein Scheidepunkt zeitlich, aber tendenziell ist das ja nicht die zwangsläufig die Erziehung, die ein Kaufmann seinem Sohn verleihen würde. Ne?
Ja, ich muss tatsächlich, habe ich bei der ersten Lektüre sofort an Tristan denken müssen. Also es ist irgendwie, verändert mich das doch sehr an die Kindheit und Jugend von Tristan. Und ist das nicht da, meine ich sogar auch, dass er irgendwie an Kaufleute gerät oder sowas? Das ist vielleicht, Jens, kannst du das gerade ein bisschen besser ausführen noch als ich?
Genau. Also in dieser Tristan-Geschichte wächst Tristan auch eigentlich fern seiner eigentlichen Heimat auf und genießt halt auch eine vollständige höfische Erziehung. Und eines Tages kommen eben Kaufleute zu der Stadt und er geht auf dieses Schiff der Kaufleute zusammen mit seinem Erzieher. Und die Kaufleute sind komplett beeindruckt. Die sind hin und weg von diesem höfisch wohlerzogenen Kind, so dass sie den Plan schaffen, dass sie es entführen wollen. Und eben auch, weil es so wertvoll ist, in ihre Dienste nehmen möchten oder wie eine Ware auch vielleicht weiterverkaufen möchten. Das ist dann nicht so ganz klar. Aber das hat mich da auch sehr dran erinnert. Und das ist ja im Prinzip auch wieder die Kaufleute, die jetzt vom Meer kamen, die es hinfortführen. Da haben wir ähnliche symbolische oder halt auch, ja, ist das jetzt topologisch oder topografisch? Also wir haben ähnliche Raumstrukturen in dieser Erzählung verortet. Ich legte gerade, da wir uns doch jetzt schon wieder sehr viel auch unterhalten haben, ob wir uns vielleicht nochmal das Ende dieser beiden Fassungen anschauen möchten, weil wir haben jetzt eben darüber gesprochen, dass wir in Fassung A scheinbar so eine etwas modernere, aufeinander aufbauende Erzähllogik haben, wohingegen wir in Fassung B diese Informationsblöcke und diese Binarität, wie es eben so schön genannt wurde, vorherrscht. Aber die Moral, wenn ich es jetzt nicht falsch im Kopf habe, trotzdem irgendwie so auf das Gleiche abzielt oder ob es da nochmal so Unterschiede gibt, dass wir vielleicht über die Analyse dieses Endes auch selbst vielleicht dann mal zu einem Ende finden können vielleicht.
Also das unterscheidet sich im Prinzip ja nur über die Formulierung, ne? Dass das Recht ist, dieses Handeln, ist ja in beidem drin. Diese Messermetaphorik, die allerdings nicht, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, das Messer, das einem zugeführt wird, dreht man um und sticht dann quasi mit selber Art dann ja den die Aktio oder den Menschen, der eigentlich diesen Verrat begangen hat, tot.
Sind das nicht... Nee, dann sag du zuerst.
Oh, Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht reingrätschen. Ich wollte nur sagen, dass es in Fassung A wieder so ähnlich ist, wie wir es bei unserer ersten Folge zum begrabenen Ehemann hatten, wo es irgendwie diesen Aufbau gibt, die böse Frau, die jetzt irgendwie versucht, den Mann da zu betrügen, und der muss sich der Mann jetzt irgendwie übersetzen, weil alles geht den Bach runter, die wir da schon etwas kritisch fanden in unserer Diskussion. Wohingegen es ja wirklich jetzt hier in Fassung B über die von Henrik genannte Messermetapher hier gerade, wirklich so dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, gib es dem anderen so zurück, wie du es bekommst. Also es geht weniger auf den klugen Umgang mit Betrug oder einer schwierigen Situation, sondern wirklich ist darum, dem anderen das heimzuzahlen, Rache zu
üben. Man hält auch nicht die andere Backe hin da.
Ja. Ich bin jetzt ja auch schon fast ein bisschen traurig. Wir hatten das ja letztes Mal auch so schön thematisiert mit dem Amen am Ende und dass das noch so christlich konnotiert wird, dass das jetzt hier gerade nicht so passiert. Da muss ich auch sagen, da bin ich jetzt schon fast ein bisschen traurig, dass wir das hier jetzt nicht wieder erkennen mit der schönen christlichen Verklärung am Ende noch, beziehungsweise dass das ein bisschen subtiler ist.
Das ist halt einfach so eine Geschichte, der kann der Erzähler scheinbar nicht mal mehr seinen Segen geben. Das ist einfach...
Ich habe, glaube ich, noch einen kleinen Aspekt, der mir gerade aufgefallen ist. Und zwar in Fassung A, da hantiert man auch mit Weisheit, also mit Weisheit, mit Klugheit, dass dieses Handeln auch dem entspreche. Auf der anderen Seite bei Fassung B haben wir Schmach und Schmerz. Das ist irgendwie mehr dieses emotional Konnotierte.
Das ist ja auch ganz interessant, wo du das gerade mit der Weisheit angesprochen hast, dass ja eben dem Mann irgendwie zugeordnet wird und der Frau wird dann eben die Karschheit, also die Bosheit zugeordnet. Mhm. Das finde ich auch irgendwie nochmal ganz interessant, der Punkt, wie stark das da gegenübersteht einfach in dem Moment.
Ja, ich finde auch nochmal diese Betonung jetzt gerade darauf, dass wir eben, obwohl diese Fassung B so ein bisschen unmotivierter wirkt, also diese Betonung des Emotionalen dann auch wirklich bis ins Ende zu dieser Moral hindurchgezogen wird. Also dadurch, was Henrik gerade eben meinte hiermit, wer seine Schmach verbergen kann und seinen Schmerz, bis sich ihm Gelegenheit bietet. Und das ist ja eigentlich etwas, was in diesen Dialogen dann doch sehr stark hervorgehoben wurde, dass es eben eine emotionale Bindung der Frau zu diesem Kind gibt. Der Mann kein, also außer ich habe es übersehen, aber ich glaube, so von der Seite des Mannes her wird jetzt zumindest auch gegenüber seiner Frau keine Emotionalität oder Bindung gezeigt. Also es wird zwar diese auf so einer rechtlichen Ebene dieser Schwur geleistet, ich werde alles tun, was ich für ihn kann, aber eben nach bestem Wissen und Gewissen, was ich als Kaufmann halt so kann. Und ich leiste dir jeden Eid darauf, dass ich ihn hier mit meinem Leben mich um dieses Kind kümmern werde, bis ich das Land verlasse und einfach andere Rechtsmäßigkeiten wieder gelten. Also es ist so ein rein pragmatisches Umgehen, aber seitens der Frau diese Betonung auf der Emotionalität, aber eben sehr häufig negativ konnotiert, eben auch Schmerz und Schmerz auf Betrug hingerichtet.
Bezüglich der Emotionalität der Frau finde ich es eben auch interessant. Wir hatten das letztes Mal auch so schön mit dem Trauern thematisiert. Und das passiert hier eben gar nicht mehr. Der Text bricht eigentlich mit dem Bericht des Mannes in beiden Fassungen ab. Also es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, wie die Frau vielleicht dort reagiert. Und das finde ich hier eben auch ganz interessant, wo man eigentlich denkt, da müsste jetzt irgendwie ein Trauer eingeschoben werden oder sowas. Und das passiert hier eben nicht. Also was halt eben auch nochmal einen klaren Fokus irgendwie setzt, dass die Frau in dem Moment beziehungsweise die Reaktion der Frau auch einfach nicht relevant zu sein scheint.
Genau, sie ist einfach nicht, also das, was wir so aus diesen Artus-Romanen oder so gewöhnt sind, diese Klagegestik, die wir auch in der letzten Podcast-Folge schon mal angesprochen haben, dass die irgendwie im Wald am Wegesrand sitzen und sich die Haare ausreißen und den Wald zusammenschreien, das dient hier ja keinem Zweck, weil die Frau ist ja diejenige, die abgeurteilt wird für ihr Verhalten, nicht der Ehemann, der das Kind in den Sklavenhandel verkauft. Das ist ja toll, plakativ ausgedrückt. Aber dass die Frau da irgendeine Art von emotionale Reaktion darauf zeigt. Im Mittelalter war Körpersprache ja auch sehr wichtig und halt eben deswegen
Symbolik.
Auch
dieses,
genau, Symbolik und dieses exaltierte Klagen. Und nö, das hat da in dem Sinne gar keinen Raum.
Und da kommen wir dann irgendwie doch zu einem sehr interessanten Punkt, den wir jetzt hier in diesem Meere doch nochmal sehr konzentriert haben, was beim begrabenen Ehemann schon ein bisschen anklang, dass wir uns ja doch sehr stark in so einem musterhaften Erzählen bewegen. Also es wird hier im Prinzip, die Erzähllogik wird eingelöst. Es geht uns darum zu zeigen, wie jetzt der Betrug vergolten wird. Aber das, was Johannes sagte, diese fehlende Klage oder weitere Handlungslücken, die werden hier nicht ausgefüllt. Also wir haben es ja schon gesehen, diese Geschichte ist mit ihren 90 Versen doch sehr komprimiert oder sehr kompakt und ist eigentlich nur auf diesen einen Handlungsaspekt zielt die einfach nur noch ab. Und das finde ich doch irgendwie ganz spannend, wenn wir das auch vielleicht an späterer Stelle irgendwann mal im Vergleich zu etwas ausführlicheren Meeren oder Geschichten haben, die dann doch nochmal mehr Motivation mitbringen, als einfach nur diesen, ja im Prinzip dieses Musterhafte auszufüllen oder dieses Muster einzulösen.
Dieses Musterhafte bringt mich auch gerade so ein bisschen zu einer Art Idee, nenne ich es jetzt mal, dass dieser Text halt eben auch gerade, weil er in zwei Fassungen vorliegt, vielleicht auch eben eine gewisse Grundstruktur ist, die erweitert bzw. verändert werden konnte. Also das scheint mir doch irgendwie ein bisschen naheliegend zu sein, dass dieser Text auch in Stellen ausgeschmückt werden konnte oder eben verkürzt werden konnte und dass das sehr naheliegend ist, weil das halt eben diese klare Struktur hat.
Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also gerade von so der Überlieferungssituation oder sowas, da ist ja durchaus wahrscheinlich nicht alles erhalten, was es damals irgendwie gab und dass man da noch irgendwas beifügt oder so. Ja, warum nicht?
Ja, dazu vielleicht einfach mal so ein kleiner Kommentar aus dem Stellenkommentar, den wir hier in unserer zugrunde liegenden Edition haben, also der Novellistik des Mittelalters, wo eben halt auch gesagt wird, dass dieses der Stoff des Schneekinds einfach ein sehr weit verbreiteter Erzählstoff war, der dann eben halt auch unterschiedlich ausgeformt werden könnte. Und es wird zumindest angenommen, dass es sich wohl dabei um eine Art von Stilübung auch handelte. Also dass diesen Erzählstoff auszuschreiben und aufzufassen in ein ganz bestimmtes Genre fällt, was einfach auch eine Übung des Erzählens war. Also wodurch sich vielleicht auch in dieser Fassung B dieses Aneinandergeblockte, dass man einfach so gewisse Passagen nochmal thematisiert und bearbeitet hat als ja, Übung im Schreibprozess. Und da bietet sich ja gerade so eine sehr kurze Geschichte doch an. Ich müsste da jetzt noch ein bisschen reinlesen, um da jetzt Besseres zu sagen zu können. Das hatte ich mir auch kurz im Kopf.
Ganz interessant, weil diese Formelhaftigkeit, die dem ja innewohnt, auch viel oder in dieser Machart auch viel der oralen Tradition zugesprochen wird, ne? Was jetzt, wo ich jetzt auch gerade noch was drüber schreibe, was ganz interessant ist, wie aber wo was überhaupt zuzuordnen. Vielleicht kommen wir da ja auch in anderen Podcasts noch zu. Wie ist es denn generell gerade? Hat jemand noch wichtige Dinge zu sagen? Ich hätte nämlich eine Idee, und zwar, dass wir vielleicht jetzt zum Ende hin nochmal die beiden Sinnsprüche am Ende vergleichen und gegenübersetzen. Aber der Jens meldet sich gerade noch.
Ja, ich wollte nur ganz kurz nachschieben, bevor wir jetzt hier abgesägt werden und unser Timer sich dem Ende nähert. Das, was ich gerade angesprochen habe, also dieser Aspekt der Stilübung, ich habe das entsprechende Zitat gefunden und fand es doch irgendwie auch nochmal ganz interessant, auch vielleicht entweder zum Ende oder eben nochmal als Überleitung zu dem Vergleich dieser Sinnsprüche. Zitat, man wird davon ausgehen dürfen, dass es sich bei den beiden Mähren und dem Fabilo um jeweils unabhängige Gestaltungen eines in klerikalem Bildungsmilieu geläufigen Stoffes handelt, der einen Vorwurf bietet, zur Präsentation von witziger Prägnanz. Also es geht, dieses witzige Prägnanz finde ich dann doch irgendwie nochmal interessant in diesem klerikalen Milieu, weil ich muss sagen, so witzig fand ich die Geschichte jetzt selber nicht. Prägnant trifft es dann doch schon eher.
Ja, aber Prägnanz an sich hat ja auch einen Moment der Komik, gerade durch diesen Turn, der da passiert. Ne? Man fragt sich ja auch die ganze Zeit, ja, was macht er jetzt mit diesem Kind, wo er doch eigentlich wissen sollte, ist es nicht seines. Und auf einmal kommt es dann zu diesem Akt.
Ah ja, Mörderbrille. Oh ja, ich verkaufe mein Schneekind auf dem Sklavenmarkt. Ja, witzige Prägnanz, mein guter Mann.
Das ist halt ja, nicht die Wortkomik, die wir vielleicht lustig fänden, halt, sondern wie Henrik schon sagt, also das prägnante Einlösen einer oder an dieser Grundstruktur, die wir eben schon mal angesprochen haben, in der Handlung. Also das ist, ja gut, vielleicht witzig im Sinne von klug. Also da müssen wir auch überlegen, ist ja auch so das Wort Witze im Mittelhochdeutschen, was ja eher Klugheit und List nochmal betont und weniger die humorvolle Komik vielleicht naheliegender nochmal.
Es hat so was von diesen Anti-Witzen, ne? Geht ein Mann um die Ecke, was fehlt?
Das Schneekind.
Ja, richtig. Das habe ich irgendwie falsch im Kopf gehabt. Das Schneekind fehlt natürlich.
Was ist der Unterschied zwischen einem Schneekind? Je kälter, desto weg.
Zum Beispiel auch, sehr schön.
Was ist ein Schneekind im Sommer? Nicht mehr da.
Hey, aber merkt ihr eigentlich, ich meine, die Zeit rennt uns gerade davon und ich bin sehr, sehr stolz auf uns. Wir haben jetzt diese zwei Fassungen komplett besprochen und wir haben, glaube ich, nur zwei Game of Thrones Witze gemacht. Wir sind nicht in einem riesigen Flut an Schneewortwitzen untergegangen. Also ich finde uns echt top heute.
Ja, ich muss aber doch noch mal ganz kurz den Game of Thrones Topf aufmachen, denn ich habe mich tatsächlich doch mal ein bisschen versucht, da zu informieren, nur ganz kurz. Denn es ist ja doch ein bisschen naheliegend irgendwie. Also ich meine, man sieht es eben auch, wir haben das schon die ganze Zeit gemacht, beziehungsweise im Vorhinein auch ganz viel gemacht, dass man irgendwie an Game of Thrones denkt. Es gibt allerdings keine Informationen dazu. Also man findet nicht, ob es irgendwie ältere Texte oder sowas, vielleicht irgendwie auch aus Großbritannien oder sowas gibt, wo diese Geschichte irgendwie, ja, oder das mit dem Namen, wie es ja eben bei Game of Thrones ist, herkommt. Also ich habe da nichts zu gefunden. Vielleicht weiß da tatsächlich jemand noch was oder ob das halt tatsächlich ein Motiv ist, was George R. R. Martin irgendwie sich sehr ausgedacht hat. Und dann ist es doch irgendwie halt schon sehr witzig, dass es hier halt eben das Schneekind auch gibt tatsächlich.
Schicksalsfügung quasi. Ja, George R. R. Martin hält sich auch sehr zurück, was solche Verweise zu anderen Stoffen angeht. Ne? Aber da gibt es viel Literatur auch drüber, wo schon da gemutmaßt wird. Vielleicht lohnt sich da ein Blick rein. So, wollen wir denn diese heutige Sitzung schließen?
Ja, das denke ich auch. Das ist eine gute Idee.
Du meinst, wir frieren die Diskussion jetzt ein?
Dann enden wir mit solch einem prächtigen Wortwitz noch zum Ende.
Bevor wir noch aufs Glatteis geraten.
Oh Gott, das ist eine richtig grausame Vorstellung, dass Glatteis quasi aus potenziellen bzw. toten Kindern besteht. Also, jetzt bin ich ganz raus.
Gut, wir brechen jetzt dieses seltsame Eis, das hier doch sehr eingefroren und starr wirkt.
Aber wir müssen unserer verehrten Zuhörerschaft noch verraten, was wir beim nächsten Mal machen, weil wir befinden uns ja eigentlich gerade mitten in einem thematischen Block, nämlich in diesem Dreierkonstellations seltsame Affären-Block sozusagen. Kann man das so betiteln? Ich weiß es nicht.
Ja.
Ja, soll ich es verraten? Okay, ich verrate es uns. Weil, wenn ihr bis jetzt gedacht habt, dass der begrabene Ehemann und das Schneekind schon schräg waren, dann könnt ihr euch beim nächsten Mal auf Heinrich
Warum anziehen.
Genau. Haltet Mütze und Schal bereit. Denn beim nächsten Mal erfolgt die Meere, wie heißt das Ding, die Rache des Ehemannes von Heinrich Kaufringer. Und da geht es um eine hodenlose Frechheit.
Ich finde auch, der Titel lässt schon so ein bisschen an Tarantino oder KKG denken. Also das ist sehr lustig.
Das ist doch alles schön zur Weihnachtszeit jetzt. Gut, dann würden
Klingglöckchen, Klingelingeling, genau.
Auch schön, ja. Dann würden wir, denke ich, jetzt mal schließen mit den zwei letzten fast schon aphoristischen Sinnsprüchen, die irgendwie auch so an diese Märchen von Charles Perrault erinnern, der fasst das auch am Ende nochmal immer so schön prägnant zusammen. Fassung A ist, wann du wieb habend Karakeit viel mannigen Mann überkommen, als irre Dicke habt vernommen. Und die Version B fasst es so zusammen, das ist gar ein wieser Mann, der Lüg mit Lüg gelten kann.
Die soeben gehörte Podcastle-Folge wurde finanziert von dem nun folgenden Werbespot.
Gemahl, Gemahl, haben wir noch was Süßes da?
Oh, warte, meine Holde, ich seh mal nach.
Drachenkäse.
Nur echt mit 52 Zähnen.